At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Famous for their iconic Humboldt fog, inspired by the misty Humboldt County coastline, Cypress Grove has been a cornerstone of American cheese for over 40 years. Their range of fresh, soft, ripened, and aged goat cheeses promises an unforgettable experience. Proudly crafted in Arcata, California, where the redwoods meet the Pacific Ocean, Cypress Grove cheeses are available nationwide at specialty retailers. Discover their cheeses, serving tips, and even order online at cypressgrovecheese.com. Perfect for any occasion or as a gift. There's nothing like that Humboldt fog feeling.
Eine neue Woche. Nee, ein neuer Donnerstag, ja. Mein Gott.
Ja, neuer Donnerstag.
Und wir sind wieder wer, Jana? 12. beim ESC. Yes!
Ach so, ich dachte gerade, du redest von Antenne Allmann. Nicht so, warte mal ganz kurz, was habe ich da verpasst? 12. beim ESC, ich muss sagen, es gibt wenig, was mich noch weniger interessiert als ESC. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mitbekommen, eine non-binäre Person hat gewonnen und will den Sieg einsetzen für mehr Sichtbarkeit in diesem Bereich. Und irgendein Drama gab es mit Iran oder so. Irgendwas.
Iran ESC? Wirklich?
War da nicht irgendwas?
Das hätte ich nicht mitbekommen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich muss ehrlich sagen, als wir da aufgenommen haben, war ich bei meinen Eltern. Habe ich ja auch gesagt. Und nachdem wir aufgenommen haben, bin ich dann runter ins Wohnzimmer. Und dann haben wir gesagt, ja komm, lass mal kurz auf dem ESC schalten. Und dann, glaube ich, das erste Lied, was dann kam, war aus Irland, wo der Exorzist nochmal nachgespielt wurde. Also eine gruselige, gruselige Performance. Und dann waren wir eben doch da in Bayern. Und ich finde, dieser ESC ist ja auch alles gut und richtig, aber das ist ja eher so Festspielen der queeren Community geworden.
Ja?
Eben zeigen von, wie gesagt, non-binär und lesbisch.
Also, ja, lass sie doch.
Genau, nein. Gut. Alles gut, aber alles gut. Aber das war, dann haben wir es eben, da habe ich es eben doch mit meinen Eltern in Bayern angeschaut und irgendwie so von Performance zu Performance wurde es mit größeren Augen angeschaut und ich dann nach dem dritten Song wurde dann vom Familienoberhaupt beschlossen, dass sie jetzt ausmachen.
Krass, dass sie das nicht aushalten können.
Ja, mein Papa wird nächstes Jahr 70 und
ja, stimmt, das vergesse ich immer. Das ist einfach nochmal eine ganz andere, also das ist nicht mal die Generation meiner Eltern.
Nee.
Ich glaube, die Definition einer Generation sind 20 Jahre. Hatten wir mal das Thema?
Kann gut sein, ja.
Mit der Generation. Und dann überleg mal, dann sind meine Eltern und deine Eltern auch nochmal eine Generation fast auseinander. Mhm. Ist halt schon krass.
Ja.
Und das ist dann nochmal, ja. Du bist am Ende auch nur Opfer der Gewohnheit oder wie du groß wirst, von daher. Ja, aber schön, ich wusste nicht, dass der 12. Platz jetzt krass ist.
Ist
es Mittelfeld? Wie viele Teilnehmer gab es dieses Jahr?
Ich glaube 21 oder so. Also wirklich.
Ach so, ja, das ist schon gar nicht so gut, der 12. Platz.
Ja, aber besser als sonst immer.
Hättest du mir jetzt 40 gesagt oder so, dann wäre es noch okay gewesen.
Ich habe für die Schweizer Kollegen von Energy vor 2 Wochen oder so, haben die mich gebeten, dass ich für deren Station eine Einschätzung gebe, wie ich denn diesen Nemo-Song finde oder Nemo. Und da habe ich da schon gedacht.
Eine Einschätzung, die auch tatsächlich dann online ausgespielt wird oder ging das um interne Dinge?
Man spricht beim Radio von On-Air tatsächlich, nicht online.
Ja, das ausgespielt wird, habe ich gesagt.
Du hast online gesagt, also es ist im Radio gelaufen. Es ist zwar nicht auf der Website, es ist im Radio gelaufen, deshalb habe ich was einsprechen
müssen.
Ja,
aber ihr macht ja auch oft Reels, deswegen dachte ich, vielleicht ist es so ein Reel, ihr habt ja auch Instagram-Kanäle.
Genau, nee, es war wirklich fürs Radio von den Schweizer Kollegen. Und dann habe ich den Song dann damals zum allerersten Mal auch gesehen mit dem Video. Und da war meine ehrliche Einschätzung, ich bin überhaupt kein ESC-Kenner, also ich habe nur mal zynisch mitbekommen, dass wir Letzter werden, aber wenn ich eins gelernt habe aus Lordi, die wir irgendwie alle noch kennen, diese finnischen Maskenrocker, dass man irgendwie auffallen muss und ich glaube, das hat man beim ESC dieses Jahr auch gesehen, dass man versucht hat, wirklich sehr groß aufzufallen und darüber hinaus war das aber auch eine künstlerische Komponente, die mir da echt gut gefallen hat, also für alle, die es nicht gehört haben, das ist so ein Mix gewesen aus einem Popsong, da wurde gerappt, da war so ein Bohemian
Rhapsody-artiger
Opernteil.
Jetzt gerade, wo du so redest, fällt mir so ein, einfach. Oh Gott, ich bin wirklich noch nicht wach. Jetzt gerade, wo du redest, fällt mir ein, warum es nicht Iran gewesen sein kann beim Eurovision Song Contest.
Das habe ich vor 4 Minuten schon gesagt. Iran und ich beim Eurovision Song Contest.
Und ich habe es gar nicht gerafft, warum du so, aber wirklich, ich habe es nur am Rande, aber Heinisch, oh Gott, mein Gehirn ist ja noch gar nicht da. Gut, Julian, erzähl mal weiter.
Nee, da habe ich aber da schon gesagt, boah, das ist ein toller Song, den glaube ich, der könnte gewinnen. Und dann habe ich mich gefreut, dass ich mit meiner Einschätzung so richtig gelegen habe, hat gewonnen.
Geil. Ja gut, ich meine, du hättest sagen können, der kann gewinnen oder der kann nicht gewinnen, ne? In dem Moment, wo du ja speziell nach diesem Song gefragt wirst, ist es 50-50, dass du recht hast. Aber voll cool, ich frage mich, also hast du da interne Infos, ob der Gewinn dessen auch finanziell irgendwas mit sich bringt oder sowas wie, du kriegst jetzt einen Vertrag bei oder du bekommst einen Gewinnsumme XY oder ist es einfach nur eine mediale Präsenz und das war's?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Sieger vom ESC dass der eine Gewinnsumme bekommt, aber ich weiß nicht, wie viel ich gucke. Ich google mal kurz noch selbst.
Das wäre eigentlich immer ganz spannend zu wissen, weil häufig, also wenn es jetzt nicht so viel ist, sondern sowas wie, ich sag mal, 10.000 Euro Preisgeld nach der Steuer und den Ausgaben, die du wahrscheinlich für Anreise und Outfits hast, bleibt da auch nichts über.
Der Gewinner bekommt eine Trophäe, aber kein Preisgeld.
Trophäe heißt sowas wie ein kleines Award-Dingsbums, was er sich jetzt egal zu Hause stellen kann. Ja. Süß. Naja, dann geht's um die Sache an sich. Ist doch auch nicht schlecht.
Ja. Aber hier unser Isaac ist 12. geworden. Der war auch bei Energy, netter Typ. Alles Liebe, alles Gute fürs Weitere.
Wie werden die überhaupt ausgesucht? Wer da teilnimmt?
Na, der NDR lässt sich das hier seit Jahren nicht aus den Fingern nehmen. Ist auch echt witzig, weil immer, wenn es der NDR nicht gemacht hat, sondern wenn Stefan Raab übernommen hat, waren wir wesentlich erfolgreicher, als wenn der NDR da eine Vorauswahl getroffen hat. Es gibt ja so eine Vorauswahlshow, darf man da auch schon anrufen und findet aber irgendwie gefühlt im Ausschuss der Öffentlichkeit statt, also da treten dann auch 10 Leute oder so an und dann kannst du dann auch anrufen und hat eben bei unserem Fall jetzt Isaac gewonnen.
Spannend. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, viel Erfolg weiterhin, lass die Finger weg von irgendwelchen komischen Knebelverträgen.
Und nächstes Jahr.
Jörn, weißt du, was mir gestern passiert ist in Potsdam?
Ja, ich hab heute eine Vorbereitung auf Instagram, weil ich dachte, ich habe da gestern per WhatsApp geschrieben und normalerweise antwortest du wirklich zuverlässig. Und dann hast du mir aber gar nicht geantwortet und dann dachte ich, was ist da denn vorgefallen? Und dann habe ich gesehen, dass du gut zu vögeln warst.
Ich war auf Rettungsmission. Ich saß im Eiscafé und irgendwie dieses Jahr, wir haben ja auch das kleine Nest bei uns im Schuppen mit den Rotkehlchen. Da habe ich ja unzuverlässigerweise die Tür von unserem Schuppen immer nicht ganz zugemacht, weil ich auch nicht den Sinn sehe, warum ich jetzt jedes Mal wir haben ja so einen alten Mega-Gammelschuppen und das sind noch so zwei einfach so Blechschiebetüren sozusagen. Und jedes Mal, wenn du es zumachst, das ist so ein Geräusch wie mit Nägeln oder Kreide auf Tafeln. So. Und ich denke mir jedes Mal, warum sollte ich mich freiwillig dieser Qual aussetzen und die Türen zumachen? Also habe ich sie permanent aufgelassen, was dazu geführt hat, dass ein Rotkehlchen super smart war und sich dachte, wo guckt der Fuchs am spätesten nach, ob er was zu fressen kriegt, natürlich bei heimischem Schuppen, sich da ein Nest gebaut hat und ich kann die jetzt immer schön beobachten, weil die so auf meiner Flughöhe sind auch und man sieht die. Ja, und dann dachte ich mir gestern in Potsdam, als einfach während des Eisessens, flatsch ist einfach so runter bei uns auf dem Tisch und ich denke mir, was ist das denn? Und ich dachte erst, es wäre so ein Blatt, so ein größeres Blatt, was so matschig ist, vom Regen so zusammenklebt mit anderen Blättern, bis ich dann gesehen habe, dass dieses Blatt sich bewegt und einfach so ein mini kleines Pups-Vogelbaby war. Also wirklich so noch super fresh. Vielleicht war das eine Woche alt, wenn es hochkam. Und ich dachte so, oh mein Gott, was soll ich tun? Und das Erste war erstmal so nicht anfassen, weil ich mir immer dachte, man lernt doch immer, dass Tiere dann den Menschen wittern und dann teilweise ja ihre Babys nicht mehr annehmen. Wurde übrigens eines Besseren belehrt, bei Vögeln ist es wohl nicht so. Ihr könnt die anfassen, allerdings sollte man vielleicht trotzdem, wenn man das im Garten findet oder so, Handschuhe anziehen. Genau, kann ja immer noch mal Krankheiten haben. Naja, ich hatte keine Handschuhe dabei, weil wie gesagt, wir saßen im Eiscafé, also das Ding dann aufgehoben und erstmal in so einen kleinen Eisbecher gesetzt und dann haben wir erstmal angefangen rumzutelefonieren. So, bei meinen Eltern zum Beispiel auf dem Dorf, letzten Herbst, glaube ich. Nee, kann nicht im Herbst gewesen sein. Egal, habe ich auch ein Vogelbaby gefunden. Und da ist es super krass, weil in der Nähe von meinen Eltern gibt es tatsächlich so eine Storchenaufzuchtstation, die gleichzeitig aber auch eine Vogelauffangstation waren. Da haben wir dann damals diesen Vogel hingebracht und es war wirklich krass, weil du hattest das Gefühl, du kommst durch dieses Tor und bist auf einmal in einem Paralleluniversum einer Vogelwelt, weil da einfach so krass viele Vögel auf diesem Hof gelebt und gewatschelt und rumgerannt und rumgeflattert und waren und ich dachte mir, was ist hier denn los? Und da haben wir den Vogel abgegeben mit so einer kleinen Spende, die machen das ehrenamtlich, hat super funktioniert. Hier in Berlin, beziehungsweise Potsdam, wir waren in Potsdam Eis essen, schon eine etwas größere Herausforderung, dass da auch jemand ans Telefon geht. Es gibt dann ganz viele Nummern von der Wildrettungsstelle, also wenn euch sowas mal passiert, entweder bei einer Wildtierrettungsstelle anrufen, es gibt dann aber auch speziell welche für Vögel. Oder auch zum Beispiel bei Tierärzten, die sich auf Vögel spezialisieren. Das ist natürlich sonntags dann ein bisschen schwieriger. Aber die meisten dieser Wildtierrettungsstellen arbeiten eben mit ehrenamtlichen Menschen. Das sind einfach Privatpersonen in der Regel, die sich aber dann auskennen oder reingelesen oder reingelernt haben in die Aufzucht von solchen kleinen Piepmätzen. Und die geben dann die Telefonnummer weiter. So war das bei uns dann auch. Wir haben dann die Telefonnummer bekommen von der nächsten Stelle unseres Ortes sozusagen in Potsdam. Da war dann eine Frau, die wohnte dann 20 Minuten entfernt und da haben wir dann angerufen, der hat Bescheid gesagt, da bin ich dann hingefahren mit dem kleinen Piepmatz und hab den da hingebracht und meine Mädels, die hatten leider dann keine Zeit mehr, weil die weg mussten und meinten dann, du musst auf jeden Fall berichten, was jetzt wird mit dem Vogel und wo der jetzt hinkommt und sag Bescheid und so. Und dann bin ich da halt raufgefahren, die hatte auch einen tollen Garten, war mir dann direkt sympathisch, so eine kleine Töpferwerkstatt, dann habe ich da geklopft, hatte diesen kleinen Vogel, übrigens auch gerne sonst in die Hand nehmen, um den zu wärmen, weil wenn die noch keine Federn haben, das, was sie brauchen, ist dann immer Wärme in dem Moment. Und dann machte sie die Tür auf, so eine, also die hätte man auch locker in so einen Disney-Film packen können, das war so eine rundliche, ganz erleuchtete kleine Frau mit so einem breiten, freundlichen Gesicht und im Arm hatte sie gerade noch irgendwas anderes und die stand noch mit einem Bein so drin in ihrem Haus. Also die hatte wirklich nur schnell die Tür aufgemacht, guckte sich das an, nahm mir die Becher aus der Hand, sagte, jo, alles klar, ich mach dann schnell, ne? Und wollte schon die Tür wieder zumachen und ich hatte ja meine Mädels noch im Kopf, wir brauchen die Information. Wie viele Vögel hatte die schon? Wie viel überleben von denen und so? Und ich dann so, ja, glauben Sie denn, der hat eine Chance? Und sie dann, ja, ja, auf jeden Fall, aber ja, ich muss den jetzt auch unter die Lampe packen, ne? Weil dem ist kalt, ne? Ja, danke, dass ihr gerettet habt. Tschüss, zack, bumm, war ich auch schon wieder draußen. Also ich stand vielleicht so eine Minute in dieser Tür. Ja, und dann hatte ich den weggebracht und hoffe einfach, dass der das schafft. Aber es ist irgendwie total traurig, weil ich mir überlege, mein Gott, jetzt ruft er die ganze Zeit nach seiner Mama und stell dir mal vor, du kommst so als Mutter so zurückgeflattert, warst auf großer Wurmsuche oder was auch immer und dann kommst du zurück und dann fehlt eins.
Ja.
Ich finde es immer irgendwie traurig. Aber auch ganz wichtig, wenn euch das passiert, füttert die nicht oder gebt denen auch kein Wasser. Fangt auch nicht an irgendwie mit Haferflocken und Brei und sonst wie was, weil man weiß in der Regel nicht, was die speziell jetzt brauchen. Viele verschlucken sich daran. Man ist gar nicht dafür irgendwie ausgebildet in der Regel, wie man das jetzt da bei denen in Schnäbelchen am besten reinbekommt. Und das soll man auf keinen Fall machen, wenn man das nicht gelernt hat oder sich damit auskennt. Also am besten Wildtierrettung und dann geht's ab. Ja, da war ich auf jeden Fall länger unterwegs, als ich eigentlich geplant hatte.
Wir haben immer Igel gerettet bei uns zu Hause.
Oh.
Ganz viele Igel. Und ich weiß noch ganz genau, da war ich so 7 oder 8 Jahre alt, dann war auch so ein ganz kleiner Baby-Igel in unserem Garten, weil meine Eltern haben so, die wohnen am Hang und dann wurde der Garten begradigt. Das heißt, das hat man dann an der Gerade versucht rauszumachen und hat dann mit so Steinen eben so eine Wand errichtet, dass das man dann irgendwie so aufgeschüttet hat und dass da die Rasenfläche dann gerade war. Und bei diesem Akt, da waren ja auch Bagger dann im Einsatz, ist so ein Igelfamilie ausgehoben worden. Beziehungsweise in einer Baggerschale war so ein ganz kleiner Baby-Igel, der irgendwie,
boah, Glück gehabt, ey.
Der irgendwie zurückgelassen wurde. Und also der war offensichtlich nicht überlebensfähig alleine. Und dann haben wir den da bei uns zu Hause versorgt und haben versucht, dass der da irgendwie durchkommt, aber ja, so am dritten oder vierten Tag hat er dann auch schon nichts mehr gefressen und wir haben dann auch, glaube ich, so eine Igel-Auffangstation, mit denen er halt kooperiert und immer, ja, das schafft er nicht mehr, der ist viel zu schwach, viel zu jung. Und das dann auch, das weiß ich noch so gut, meine Mutter hat dann so einen Handschuh angezogen und dann haben wir da fern gesehen und die hat den Igel genommen und dann hat die den so gestreichelt. Und ich glaube nicht, dass das der Schuld war, warum er dann am nächsten Tag nicht mehr aufgewacht ist, aber jedenfalls war er dann tot. Und das erklär mal so einem 7-jährigen Julian, der in der ersten Klasse stolz erzählt hat, dass wir jetzt ein Igel zu Hause haben.
Ja, deswegen, man soll ja am liebsten die auch gar nicht, also auch bei Vögeln zum Beispiel, zu Hause aufziehen, weil man einfach, man ist halt kein Experte.
Nein, aber pass auf, und das ist dann auch ganz oft passiert, dass dann so Igel, ich weiß auch nicht warum, die dann so Schutz gebraucht haben, aber es gibt dann auch so Zeiten, wenn es, also wenn es September oder Oktober wird, ich nagel mich jetzt nicht fest, damals wusste ich das, weil wir da eben mit so einer Igel-Auffangstation das immer abgeklärt haben. Und dann haben wir 2 oder 3 Igel bei uns über den Winter gebracht und dann bekommen die dann so Katzenfutter und dann irgendwann werden die
genau,
dann.
Genau, Trockenfutter, ne?
Trockenfutter, genau, und irgendwann werden die dann so künstlich in den Winterschlaf versetzt und dann im nächsten Frühjahr haben wir die dann wieder in der Freiheit, waren sie wohl genährt und dann konnten sie da rumstachseln, die Igel. Das war immer sehr süß.
Das sind auch so süße Viecher, ja. Ne? Es gibt echt so Tiere, wo man so denkt, ach, was ein goldiges Ding. Zum Beispiel saß ich auch vor ein paar Tagen hier bei meinen Rosen und Rosen, kurze Exkursion, sind halt so eine Art von Gewächs, die wachsen ja unfassbar schnell dann im Sommer, aber man muss die extremst zurückschneiden in der kalten Jahreszeit. Weil sonst passiert dir das nämlich, dass die einfach so anfangen, so wie so kleine Spinnenbeine in alle möglichen Richtungen zu wachsen und dann werden diese einzelnen Triebe ganz, ganz dünn und spittelig, die können die Blüte dann nicht halten, dann knickt das alles runter und dann ist es für den Arsch. Und weil wir ja erst dann im Winter auch hier eingezogen sind und ich hier so viel Pflanzen habe, hatte ich bei einigen Rosen nicht geschafft, die zurückzuschneiden, weswegen ich einen ganzen Tag lang hier durch den Garten gelatscht bin und fleißig Rosen geschnitten habe, bis 22 Uhr. Das heißt, es war schon leicht dämmerig. Sonne war schon untergegangen, aber so ein bisschen Licht war noch da. Ich saß da im Wendekreis hier mit meiner Rosenschere und dann hörte ich es halt so knacken. Und kennst du das, wenn du irgendwo in einer neuen Umgebung bist und generell so zu 100% sicher bist du dir noch nicht, wie sich Dinge anhören? Man hat ja immer erst das Gefühl, sowas zu kennen, so einen Ort, wenn man weiß, wie sich Dinge anhören. Also Julian zeigt mir jetzt gerade, deswegen war hier kurz Stille, er hat seinen Balkon aufgemacht und zeigt mir eine kleine Rose in einem kleinen Topf. Er sagt, das sei sein Rosenprojekt und ich soll ihm sagen, was ich sehe. Ich sehe, glaube ich, dass der Läuse hat. Ja, das kannst du ganz easy behandeln, wenn du ein bisschen Spülmittel nimmst. Genau, einfach Spülmittel mit Wasser. Wenn du hättest, brennest du ja auch. Hast du nicht, habe ich aber. Kannst du dir rausholen. Und dann musst du das ein bisschen besprühen und bitte die Blätter, die sich schon so eindrehen, also nach unten, abschneiden einfach. Das stört die nicht. Und generell, weil es ja Rosen sind, lieber ein bisschen stärker zurückschneiden. Die kommen sowieso, als das nachlässig zu betrachten. Naja, auf jeden Fall saß ich da im Wendekreis und hinter mir knackt's und ich denke mir, was ist das denn? Und man guckt sich, also ich gucke mich generell schon hier mehr um, einfach weil es auch ein bisschen ländlicher ist. Und dann latscht mit einer Selbstsicherheit, die ich noch nicht erlebt habe, der Fuchs, der schon vor ein paar Wochen hier war, latscht hier richtig die Auffahrt hoch in den Wendekreis und setzt sich 5 Meter von mir entfernt in den Wendekreis und fängt erstmal an, sich zu putzen. Ich war auch so, Bro, hast du gesehen, dass ich hier stehe?
Ja, aber das ist echt krass, weil so Berliner Stadtfüchse, die haben, glaube ich, nichts mehr gemein mit so Waldfüchsen. Also das
ist total ist spannend, ganz die sind sogar genetisch verändert.
Ja, ganz andere Art.
Also die haben, ja.
Aber letztens war ich auch nachts noch unterwegs und dann bin ich so an der Ampel und dann nehme ich so einen Fuchs und ich schaue ihn so an, ich schaue mich
an
so,
der Ampel?
Ja,
ist nicht dein Ernst?
Ich schaue ihn so an, ich schaue mich so an, ich denke so, oh ja, dann gehen wir jetzt gleich mal gemeinsam rüber, oder? Und dann,
geil.
Also das ist echt ein anderes Tier geworden. Ich glaube auch, Fun Fact, also nicht Fun Fact, aber ich These, ich glaube so ein Berliner Stadtfuchs, der würde auch im Wald, der würde dazu aufgenommen werden, wie ich in meinem Dorf. Man wüsste, okay, irgendwie kommt er ursprünglich hierher, aber er hat nichts mehr mit uns zu tun. Also so glaube ich, der hätte da keine gute Zeit im Wald, dieser Stadtfuchs. Ich glaube, der wird dann nicht
sein.
Wieder überleben. Und die sehen auch immer nicht so gut aus, ne? Also die sehen auch immer aus, als hätten sie gerade 3 Tage Bergheim hinter sich. So richtig, richtig zerzupft und irgendwie glasige Augen.
Ja,
also
die sehen,
die sind
grauer, habe ich das Gefühl.
Weniger
also
Fell.
Farblich sind die ein bisschen grauer. Das kann ich nicht sagen, zumindest nicht von dem, der hier rumrannte. Auf eine Art ist es halt auch echt traurig, ne? Also auch das mit den Tieren. Ich meine, ja, das ist cool anzusehen und toll und eine spannende Erfahrung und wow, die mal live zu sehen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, es ist eigentlich nicht so gedacht, dass die so zutraulich sind beziehungsweise so wenig Angst vor Menschen haben. Wir sind einfach in deren Lebensraum mehr oder weniger eingedrungen. Und klar, ist jetzt schon ein paar Jahre länger so, aber irgendwie es gibt mir nicht so ein gutes Gefühl, wenn dann ein Tier, was normalerweise scheu sein sollte oder was du nur nachts siehst, auf einmal hier tagsüber random durchlatscht. Letztes Mal war die ja einfach tagsüber, mittags ist sie hier langgelaufen. Also ich glaube, es ist eine Füchsin, die wahrscheinlich Junge hat und vielleicht deswegen so nah rankommt. Und mein Nachbar hatte mich irgendwann auch schon mal angesprochen, weil er nämlich meinte, weil der hat so eine Wildtierkamera, ist total spannend. Und der sagte nämlich, du, ich habe die hier immer aufgestellt und der läuft immer jede Nacht die gleiche Route hier lang, zusammen auch mit so Marder und Dachs und was dann da alles noch zu Besuch kommt. Und der hat sogar in seinem Zaun dann teilweise so ein Loch gelassen, damit die einen freien Durchgang haben, weil die immer denselben Weg halt wählen. Und dann kannst du dir die wirklich jede Nacht angucken. Und das ist so, als würden die nachts ihre Runde laufen, wie so manche andere Leute zum Kiosk wahrscheinlich, und holen sich dann da, keine Ahnung, was sie dann da finden. Wir hatten auch schon Waschbär in der Mülltonne. Also ist auf jeden Fall super spannend. Hier kannst du dich vergleichen mit Charlottenburg. Aber ja, ich meine, am Ende des Tages sind wir hier, da, wo die leben. Und muss man sich dann auch irgendwie mit arrangieren.
Jana, erste Frage. Was beobachtest du gerade an dir, was neu ist?
Beobachtest du was an mir, was neu ist? Andersrum gefragt.
Ich beobachte nur an mir, was neu ist, dass ich es liebe, mittlerweile früh schlafen zu gehen und dann am nächsten Morgen so um 6:30 aufzustehen, um mehr vom Tag zu haben.
Ja, das ist eher bei mir genau andersrum. Ich bin ja früher sehr früh aufgestanden. Aber ich mag es mittlerweile, dass ich so einen Rhythmus habe. Ich wache in letzter Zeit lustigerweise jeden Tag um 7.22 Uhr auf. Ich habe keine Ahnung, was das für eine komische biologische Uhr ist. Aber jeden Tag, ich drehe mich um, die Augen gehen auf, ich nehme mein Handy, gucke drauf, wie spät, 7.22 Uhr. Ich weiß nicht, warum.
Okay. Ist aber so, kann es so vielleicht daran liegen, dass irgendein technisches Gerät, keine Ahnung was, um 7.20 Uhr so Geräusche macht, dass du davon unterbewusst aufwachst und halt deshalb...
Eigentlich nicht.
Okay.
Also ich hatte früher schon immer eine sehr starke biologische Uhr, sogar so stark, dass wenn ich mir den Wecker gestellt habe, egal auf welche Uhrzeit, ich automatisch vorher 10 Minuten wach geworden bin. Also wenn ich ihn um 6 hatte, bin ich 10 Minuten vor 6 wach geworden. Wenn ich ihn um 8 hatte, 10 Minuten vor 8. Also es war schon immer irgendwie so, dass mein Körper Zeiten extrem gut einschätzen konnte von alleine. Natürlich habe ich trotzdem immer noch einen Wecker gestellt, weil ich immer Schiss habe, zu spät zu kommen.
Und da ist jetzt gerade auch bei Apple so, ne, dass die sich entschuldigen, dass deren Wecker nicht immer funktioniert.
Das war irgendwie letztens so ein technischer Fehler, ne?
Und das wäre ja mein größter Horror. Also vor allem, wenn ich so Morningshow oder so mache und dann funktioniert der Wecker nicht.
Wobei ich dazu mal einen super spannenden Beitrag gelesen habe und das stimmt total. Das war noch in der Zeit, als ich studiert habe. Und zwar ging es darum, dass man, wenn man verschläft und einem fehlt dann zum Beispiel eine halbe Stunde oder so, man möchte pünktlich irgendwo sein, man fängt dann an, so loszuhetzen. Ne? Man zieht sich schnell an und die Zahnbürste nur ganz schnell im Kopf und den Kaffee lässt man weg und dann sprintet man zum Bus oder zum Fahrrad oder was auch immer und zack, bumm, und dann ist man noch pünktlich da. Was aber zur Folge hat, oder nee, wahrscheinlich ist man noch nicht mal pünktlich da, sondern kommt trotzdem zu spät. Und das hat dann zur Folge, dass du zu spät kommst und super gestresst dabei bist, versus wenn du einfach deine ganz normale Morgenroutine dann machen würdest, vielleicht schon ein bisschen zügiger und jetzt nicht nur eine halbe Stunde Zeitung lesen, aber du musst dich jetzt nicht komplett mega stressen, du auch zu spät bist, aber nicht so gestresst. Mhm. Also die These war halt, wenn du so viel verschlafen hast, dass du eh nicht mehr pünktlich kommen kannst, dann hör auf, dich zu stressen, weil du bist eh nicht pünktlich. Und dann ist es scheißegal am Ende des Tages, ob du halt eine halbe Stunde zu spät, kommt auch immer auf die Situation an, ne? Also bei der Uni zum Beispiel. Wenn du jetzt gerade Morningshow hast und du bist der Einzige, der im Sender ist, ja, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn du dich ein bisschen beeilst.
Aber weißt du, was mir gerade so in den Kopf gekommen ist? Durch diese iPhones sind ja mehrere Branchen eigentlich auch komplett obsolet und weggebrochen. Also
die Weckerbranche,
die Weckerbranche
meinst
zum Beispiel. Also es war früher, hatten ja alle Wecker. Und die konnten,
mein Opa hat immer noch einen, konnten, so eine alte Alarmglocke.
Und die konnten sich ja immer sagen, das ist ein krisenfester Beruf, weil aufstehen müssen die Leute immer pünktlich, vor allem in Deutschland. Und zack,
stimmt eigentlich.
Kommt dann so ein iPhone. Genauso wie Navis. Alter, als ich 18 war, habe ich
Landkarten, Julian, Straßenkarten.
Hör doch auf, Jana, niemand von uns kann Landkarten mittlerweile lesen.
Entschuldigung, ich bin Pilot. Ja. Meinst du, was ich kann?
Ja. Aber jedenfalls weiß ich noch, dass ich von meiner Oma zum 18. Geburtstag oder zu Weihnachten, auf jeden Fall, als ich 18 wurde, so ein scheiß TomTom-Navi-Gerät geschenkt bekommen
habe. Ja, geil, mein Vater hat auch so ein Ding. Und die sind, und ständig musst du da Updates draufladen.
Und es kostet dann
nie
auch.
Wie funktionieren die Dinger?
Hat das Geld gekostet und das ist ja auch, also wer heute noch ein TomTom-Gerät hat, der hat halt kein Smartphone offensichtlich, weil, nee. Und das ist nicht,
doch schon, aber das ist ja auch oft die Generation, die haben sich dann gerade in die Navis reingelernt und dann kommst du und sagst, benutz doch mal Google Maps und dann haben die keine Lust dazu. Ja, das ist für die halt noch mehr Aufwand.
Google Maps ist kostenlos. Also, ich glaube nicht umsonst wegen Daten, aber man zahlt halt nichts dafür. Und lass uns mal noch überlegen, was noch so weggebrochen ist durch Smartphones. Ich habe letztens,
also für viele Leute so eine Papierkalender. Ich weiß, dass es immer noch welche gibt, die Papierkalender händisch führen. Du hast es ja auch lange gemacht, meine Mutter zum Beispiel auch, weil die einfach
ich mochte das
mögen, von Hand, von Kopf auf Blatt. Ja. Aber ich glaube, wenn du ein dynamisches Berufsleben hast, wo sich schnell viel Dinge ändern und verschieben und manchmal da einfach nur so halbstündige Einträge für irgendeinen dummen Call sind oder so, dann ist es schon besser, das digital zu haben, weil du es schnell umbauen kannst. Aber ich muss auch sagen, wenn mein Google-Kalender jetzt abkacken würde, ich wäre komplett aufgeschmissen.
Ja, ich auch. Mich wundert trotzdem wirklich, dass wir auch im Jahr 2025 immer noch über Überlastung der Postberufe sprechen.
Wir haben das Jahr 2024.
Oh, 2024, sorry. Der Ebel immer schon weiter. 2024, weil durch Mails und so könnte man ja das eigentlich alles erledigen, aber trotzdem, was wir noch an Post bekommen und so Scheiß, also die ganzen Rechnungen, also eigentlich sind es vor allen Dingen Rechnungen, hat Felix Lobrecht auch mal so ein gutes Bit drüber gehabt, so früher, als mein Kind war, war der Gang zum Post, Briefkasten immer irgendwie positiv konnotiert, weil es heißt, vielleicht hat die Oma mal einen Zehner im Brief gelegt, aber jetzt mittlerweile sind es ausschließlich Rechnungen, die man da aus der Post rauszieht.
Voll. Nervt mich. Oder so gelbe Umschläge oder so. Ich habe einen guten Freund hier, Lukas, kennst du ja auch, der hat letztens erzählt, er ist einfach random zum Briefkasten gegangen und dann machst du den Briefkasten auf und dann ist da ein riesiger, fetter Umschlag drauf, wo dann irgendwie Polizeidirektion Nordrhein-Westfalen oder so draufsteht und du denkst, Junge, das ist nicht, weil ich falsch geparkt habe, ne? Und ich dann auch, hast du den direkt unten aufgemacht oder oben? Und er so auf dem Weg nach oben. Und ist es auch bei dir so, je nachdem, wie schlimm du denkst, dass ein Brief ist, machst du ihn anders auf? Also, wenn man sowas denkt, wenn man denkt, ein Brief ist eine 10 von 10 schlimm, ja, dann muss ich mich zum Beispiel erst in den Raum zurückziehen, wo ich mich sicher fühle. Also ich könnte jetzt einen 10 von 10 schlimmen Brief niemals vorne an der Haustür aufmachen, sondern ich müsste dafür erst ins Büro gehen. Während man nur so einen halb schlimmen Brief, der aber dringend zu sein scheint, zum Beispiel falsch geparkt, den mache ich dann vorne auf und alle anderen Briefe, die liegen erstmal 2 Tage, bevor ich sie überhaupt aufmache.
Sophie muss mich immer dazu zwingen, meine Briefe aufzumachen. Die steht neben mir, mach sie jetzt auf. Ich will das nicht, mach sie jetzt auf. Und dann muss ich neben ihr diese scheiß Briefe aufmachen. Ja, ich hasse das. Ich hasse Briefe zu öffnen. Vor allem ist es total dumm, weil das ändert ja nichts daran, dass der Brief da ist und im Notfall oder im schlimmsten Fall verpasst man irgendwie eine Line, weil anders als zum Beispiel so eine WhatsApp-Nachricht, keine Ahnung, ich weiß, glaubst du, es gibt immer noch Menschen, die so blaue Haken einstellen, dass man sieht, wenn man das gelesen
ja,
hat?
Ja, hatte ich nämlich erst vor ein paar Tagen, weil mein Opa zu mir meinte, ja, Jana, du liest ja auch nie meine Nachrichten. Ich so, hä, wie kommst du denn darauf? Ja, da ist kein blauer Haken. Ich so, Opa, ich habe das überhaupt nicht aktiviert. Du wirst noch nie in unserem Chat irgendwo einen blauen Haken gefunden haben. Aber weil halt andere Leute, mit denen er dann irgendwie schreibt, das haben, denkt er halt bei mir, ich lese die seine Nachrichten und checkt halt. Ja, und dann er dann so, weißt du, typisch Norddeutsch. Ja, ja, ist schon klar, ja, ja. Weißt du, die glauben dir das dann auch einfach nicht.
Recht, nee, genau. Und ich glaube, für den Absender ist es ja, wenn der Brief zugestellt ist, hat der seine Arbeit getan, da weiß er nicht, wann ich diesen Brief öffne, weißt du? Also anders
ja,
als.
Aber es gibt psychologisch da eine total spannende, so eine Selbstregulierungshilfe zu. Habe mich mal mit einem Therapeuten drüber unterhalten. Und zwar meinte der, es gibt ja viele Leute, die diese Aufschieberitis so haben, ne? Dass sie das Gefühl haben, dass sie irgendwie, der Berg an To-Dos wird immer größer und sie kriegen nicht so richtig den Drall rein, das jetzt vernünftig zu erledigen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch jetzt noch bei der Generation vor uns ein Problem, dieses überlastet sich fühlen und nicht wissen, wie man richtig anfängt. Habe ich zumindest oft gehört. Und er meinte, wenn man jeden Brief so sieht, als wäre es eine Aufgabe, die du zu erledigen hast. Du gehst also zum Briefkasten und du weißt, da warten jetzt vielleicht 10 Aufgaben auf mich. Dann ist es ja normalerweise so, also jetzt zum Beispiel bei mir und bei dir, wenn jetzt nicht gerade so viel daneben steht, du machst den Briefkasten auf, holst die Briefe raus, gehst hoch und legst die irgendwo hin. Ja. Dann fällt dir 2 Tage später ein, die Briefe, nimmst die mit, machst die auf, liest die durch. Und je nachdem, wie dringend es dann ist oder nicht, überweist du dann was, kümmerst dich um irgendeine Abbestellung. Aber manchmal, in den meisten Fällen, legst du die dann erstmal beiseite, weil du sagst, nee, das dauert jetzt zu lang. Zum Beispiel bei mir jetzt hier Müll anmelden bei der BSR mit Kundennummer, schieß mich tot. Dann sag ich, nee, habe ich jetzt keine Lust zu, mach jetzt erstmal die anderen Briefe. Das heißt, du hast diesen Brief, bis du ihn irgendwann mal erledigst, schon 3-mal, vielleicht sogar 4-mal angefasst, von A nach B geräumt, aufgemacht. Also du musst es dir 4-mal in die Hand nehmen, bis er dann erledigt wurde. Mhm. Das heißt, in deinem Kopf speichert sich der Prozess von,
ja, ist richtig schlecht.
Ich habe das Vierfache an Arbeit. Und was dieser Therapeut meinte, war, wenn du den Brief rausholst, dann siehst du ja vielleicht den Absender. Und entscheide dich in dem Moment dafür, habe ich jetzt gerade die Kapazität, den Brief auch komplett wegzubearbeiten, egal was drinsteht oder nicht. Und entweder sagst du, ich packe den Brief jetzt beiseite und ich nehme mir dann übermorgen die Zeit und mach das. Dann hast du ihn 2-mal angefasst. Oder wenn ich ihn jetzt öffne, dann muss ich ihn jetzt auch erledigen. Und wenn man an jeden Brief oder auch an jede E-Mail oder so, so rangeht zu sagen, habe ich jetzt überhaupt gerade Kapazität, um mich um Dinge zu kümmern? Das habe ich mir zum Beispiel bei WhatsApp-Nachrichten angewöhnt. Habe ich jetzt gerade Kapazität, mir das überhaupt vernünftig durchzulesen? Weil wenn nein, klicke ich gar nicht erst drauf, dann ist es ja nicht gelesen und dann weiß ich morgen, ah, da ist noch eine ungelesene WhatsApp-Nachricht. Habe ich zum Beispiel bei meiner Mutter, die hat mir gestern 6 Nachrichten geschrieben. Ich habe, die kommen so oben rein und ich habe gesehen, es ist nichts Dramatisches und ich hatte aber keine Zeit in dem Moment, also habe ich, oder die Videos zum Beispiel bei dir, also habe ich gar nicht erst sie mir aufgemacht, weil ich wusste, es hat jetzt keine mega Dringlichkeit,
Hallo?
Kann ich morgen machen.
Andererseits, Jana.
Aber das fand ich ganz gut.
Ja, es fühlt sich aber auch kaum etwas so gut an, als wenn sich das aufschiebt. Und dann macht man das, setzt man sich einen Vormittag ran und arbeitet einen Brief nach dem nächsten weg. Ist das ein
dieser leere Schreibtisch.
Gefühl, meine Güte.
Voll, finde ich auch. Oder wenn du so Ablage dann endlich gemacht hast, auch so Steuerscheiß und du weißt, da ist nichts mehr. Weil das unterbewusste Gefühl, wie so ein Damoklesschwert, was immer da ist von ich muss noch. Man schafft es manchmal dann zu verdrängen, aber häufig ist es einfach da und das nicht mehr zu haben, wie so eine graue Wolke über dir, ist voll angenehm.
Ich nach wie vor, also wo ich jetzt immer mehr in diese freiberufliche Schiene reingerutscht bin, dass man in der Schule, egal ob Hauptschule, Realschule oder Gymnasium,
nicht lernen, ne?
Kein Fach hat, wo es mal um Steuern geht, sowas Elementares für unser Land, wo die 50% wegkommt. Das ist
gar nicht
so
nur Steuern.
Krass.
Also allgemein sich zu organisieren, finde ich. Die werden ja zum Beispiel massenweise Hausaufgaben und Übungsaufgaben und was weiß ich was immer aufgetragen. Und dann sagst du halt als Schüler und Schülerin irgendwann so, ey Leute, wir haben auch noch ein paar andere Fächer. Ihr seid hier nicht die einzigen Lehrkräfte, die uns irgendwas aufgeben. Und dann sagen die, ja, aber ich habe auch noch andere Klassen und das musst du halt jetzt erledigen. Dir wird aber nicht beigebracht, wie. Mhm. Also ich finde, es ist gar nicht so Hilfe zur Selbsthilfe, sondern da wird einfach so Workload auf die Menschen, die ja noch irgendwie in Entwicklung sind, draufgeladen und dann so, ja, regel mal. Aber wie? Wie schaffe ich das denn, mich zu organisieren? Wie lerne ich das? Ja. Und wenn du nicht ein Elternhaus hast, die penibel drauf achten, ja, dann bist du halt komplett verloren.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Problem, was viele dann haben, genauso wie mit Finanzen, ne? Also,
oder
wie viele Freunde ich habe, die in Klarna-Schulden irgendwann mal in ihrem Leben versunken sind, weil sie nie gelernt haben, wie ich mein Geld vernünftig organisiere.
Ja.
Schon krass.
Ja, gut. Da habe ich ein bisschen eine andere Einstellung. Ich glaube, ja, ist egal. Aber was ich krass finde, ist, dass es nach wie vor kein Medienfach gibt, wo du klar unterscheiden kannst, das wird immer mehr zum auch demokratischen Problem, dass man nicht mehr unterscheiden kann oder so junge Kinder nicht mehr unterscheiden können, ist das jetzt wirklich so passiert oder spielst du mir jetzt nur da in meinen Instagram-Feed oder TikTok-Feed und hat Scholz wirklich gesagt, wir greifen jetzt Russland total im Krieg an oder was weiß ich. Also, dass es immer noch kein Medienkompetenzfach gibt, das halte ich für so einen krassen Fehler.
Es gibt halt so diese Computerkurse wie früher noch, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber dann gehst du so mit 20 Mann in so einen Raum, wo so richtig alte Windows XP-Rechner stehen.
Ich muss da eine Geschichte erzählen. Als wir in der 11. Klasse waren, hatten wir Wirtschaftsinformatik und das war so eine hochmoderne Schule in Erding, die ist da gerade neu gebaut worden mit den neuesten Rechnern und das war richtig krass. Und irgendeine Legende, ich weiß nicht, wer das war, aber irgendeine Legende hat so ein Age of Empires auf allen Rechnern abgespeichert oder wie auch immer es installiert, sodass wir alle gegeneinander Age of Empires spielen konnten. Und dann hatte die Lehrkraft aber Zugriff auf alle Rechner und konnte da immer nur draufklicken und dann wurde über den Overhead-Projektor halt der Screenshot gezeigt, was der da gerade macht.
Ah.
Und dann lieber Grüße an Thomas Greckel, die Legende. Er hat dann wieder irgendwie, hat sich wieder penibel auf die neue Stunde Wirtschaftsinformatik vorbereitet und hat dann die ganzen Cheatcodes rausgesucht und ist dann bei Age of Empires mit so einem Lamborghini über alle drüber gefahren. Und dann war er so vertieft in sein Spiel und dann hat die Lehrerin gesagt, Herr Greckel, was ist Ihre Antwort? Jetzt nicht. Herr Greckel, ich kann jetzt nicht. Und dann hat sie, seinen Bildschirm ausgewählt, wie er, haben wir alle gesehen, wie er da mit seinem Lamborghini über alle Saaten und so drüber fährt. Und auf einmal bekommt er das, you succeed. Und dann, yeah! Ja! Und dann hat er vorgehört, oh. Das war wirklich. Aber das hat davon nichts vorbereitet, irgendwelche Excel-Tabellen da zu programmieren, die kein Mensch mehr braucht. Generell.
Ja, guck mal, ich komme aus Bremen. Da werden einfach für eine komplette Schule Rechner und iPads gekauft. Du hast aber niemanden, der in der Lage ist, das zu installieren. Es wird auch keine Lehrkraft oder so dazu angewiesen, weil es ist offiziell auch nicht Teil ihrer Aufgabe, danach Feierabend dann noch 5 Stunden irgendwelche iPads einzustellen. Das heißt, da liegen jetzt nagelneue iPads eingepackt seit 5 Jahren in dieser Schule. Die Schule hat nicht mal WLAN und keine Sau weiß, was sie mit den Dingern machen sollen.
Unsere Steuergelder übrigens, ne?
Toll, ne? Aber das ist ein ganz, also lass uns nicht von Schule anfangen. Ich komme ja aus einer Lehrerfamilie. Bei jedem Elterntreffen geht es irgendwie um dieses Thema. Deswegen einfach mal ausklammern. Aber das ist halt, das finde ich auch immer schade und dieses große Problem mit dem Föderalismus, dass einfach jedes Land da sein eigenes Ding macht. Und da muss ich wirklich sagen, würde ich mir persönlich wünschen, dass es einfach einheitlichere Regeln gibt.
Ich habe da letztens mit der Frau von Lukas drüber gesprochen, bei deinem 30. Geburtstag, und meint das auch, ja, Föderalismus ist ja auch historisch begründet, warum er in Deutschland eingeführt wurde. Aber dass wir das nicht hinbekommen, dass ein Abitur in Bayern so viel schwieriger ist als in Schleswig-Holstein. Aber Schleswig-Holstein, die Schüler, die sind ja nicht dümmer als die in Bayern, aber können nichts dafür. Aber in Unis wird es anders gesehen. Also das ist alles so ein Krampf. Aber sie meinte auch, es fehlt da komplett der Wille zur Reform. Und das wird nichts mehr.
Ja, schade. Schade Schokolade.
Jana,
macht nichts für Jana.
Wenn ihr das jetzt hört, liebe Antenne Allmann Community, und ihr aus Berlin kommt, ich bin 3 Tage gebucht jetzt für eine Veranstaltung in der Mall of Berlin. Und zwar ist es so eine Tennisveranstaltung. Es gibt jetzt dann im Juni so ein ganz großes, krasses WTA-Damenturnier, wo die ganze Weltspitze auch mit eingeladen ist. Dann bereiten die sich alle auf Wimbledon vor.
Sorry, kurze Zwischenfrage, was heißt WTA?
Das ist ja Welt Tennis Association, also World Tennis Association, okay. Verband. Und da kommt dann Sabine Lissiki rum und wir quatschen ein bisschen. Und ihr könnt auch Karten euch erspielen für eben dieses tolle WTA-Turnier dann in Berlin in der Steffi Graf Arena, die das Turnier irgendwie, keine Ahnung, rekordverdächtige Male gewonnen hat und das jetzt nach ihr benannt wurde. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Können wir quatschen und Fotos machen und was auch immer ihr wollt. Da freue ich mich ganz arg drauf, weil da werde ich bezahlt dafür.
Das ist eine richtige Matze-Brand-Moderation gerade.
Ja, weil muss man sich vorstellen, da werde ich bezahlt dafür, dass ich teilweise mit...
Den ganzen Tag über Tennis rede, was du eh tust.
Richtig.
Und liebst, ja.
Und ich muss
das ist total genial.
Ich muss meinen Tennisschläger mitnehmen und kann ein bisschen mit Sabine Lissiki Tennis spielen und da freue ich mich ganz arg drauf. Das Wetter soll...
Das glaube ich.
Und dann von Donnerstag bis Samstag, ich bin da jeweils da von 11 bis 19 Uhr. Könnt ihr vorbeischauen.
Gut. Mir wurde letztens ein Reel ausgespielt, da ging es um die Entwicklung der Tennismode bei Frauen in den letzten 100 Jahren oder so. Und wie sehr das auch eine Art von Rebellion teilweise war, weil es dann diese Vorgaben gab, wie Dinge auszusehen haben. Ne? Frauen durften ja super lang kein Tennis spielen. Und da gab es irgendwie so eine legendäre Spielerin, die da irgendwie den Obertennis-Mufti rausgefordert hat.
Nee, das ist falsch in Erinnerung. Frauen durften schon immer Tennis spielen, aber es ging ja um die Bezahlung. Billie Jean King, glaube ich, war die Frau, von der du sprichst. Und die.
Genau.
Und dir ging es dann aber um 50-50 Bezahlung. Also weil dieser Typ, gegen den sie gespielt hat, der war schon längst in Ruhestand und war, glaube ich, auch irgend so ein Präsident von einem Weltverband und meinte, ich könnte gegen dich, die war damals Nummer 1 der Welt, immer noch locker im Tennis gewinnen. Und dann meinte sie, okay, dann machen wir das mal. Und wenn ich gewinne, werden die Frauen ab jetzt bei Turnieren gleich bezahlt. Und dann hat sie gewonnen, ganz locker, weil natürlich die Nummer 1 der Welt war und er nicht mehr Tennis spielen konnte, richtig.
Ja, richtig geil. Auf jeden Fall ging es in diesem Reel darum, wie Mode sich wirklich bei denen dann verändert hat. Und ich fand, weil mir ist es noch nie aufgefallen, ich interessiere mich auch eigentlich nicht für Tennis und ich gucke es auch nicht. Aber ich fand das total krass, weil du richtig gesehen hast, dass es nicht nur da um den Sport an sich ging, sondern auch darum, sich irgendwie abzuheben. So ein bisschen wie bei Eurovision Song Contest, wenn du so willst, ne? Und wie so die Jahre und die Looks sich so einzeln verändert haben. Und das sind ja teilweise so richtige Kostüme gewesen. Also so richtig aufwendig, auch von den Farben her. Und da war auch unter anderem Steffi Graf zu sehen mit ihrem, wie heißt das, Kopfband?
Bandana.
Wie heißt das, Schweißband? Nee, Bandana hatte sie nicht. mit ihrem Schweißband und diesen bunten Oberteilen und was sie dann da immer handelte. Und das fand ich total spannend, weil ich auf jeden Fall Tennis aus dieser Perspektive noch nie gesehen habe.
Ja. Ich finde auch, wenn du mir, keine Ahnung, 1000 Euro gibst und ich das so durch so ein Tennis-Points da durchlaufen dürfte, wäre ich halt innerhalb von 5 Minuten raus und hätte alles voller voller Kleidung mir mitgenommen, weil ich finde, man kann sich beim Tennis so toll anziehen. Also man kann das richtig, richtig schön kann man sich da anziehen beim Tennis.
Ja, wie beim Reitsport. Also es gibt so Sportarten und leider sind das auch meistens so diese Poschi-Sportarten, so Golf zum Beispiel auch oder Segeln. Und es gibt so Sportarten, da kannst du so richtig, aber das sind halt auch, glaube ich, die Sportarten, wo du eben so zeigen kannst, so wie teuer ist jetzt mein Schuh und meine Sonnenbrille und mein keine Ahnung was. Und es hat sich ja auch modisch total viel durch Sport so entwickelt. Also viele sportliche, gerade heutzutage, Outfits werden ja dann einfach irgendwie zu Streetwear, weil das so ineinander überschwappt auf eine Art.
Aber ich,
und dann gibt es halt so Sportarten wie Dart, wo ich mir halt denke, das will halt keiner anziehen.
Ja, ich finde das auch wirklich witzig, weil so die, das ist auch ein Problem, würde ich sagen. Aber die allermeisten, die Tennisprofis sind, die kommen eh schon aus guten Haushalten. Also muss man zum Beispiel Rafael Nadal, ne, einer der berühmtesten und besten Tennisspieler aller Zeiten. So, sein Onkel war Fußballprofi bei Barcelona. Sein Onkel, der ihn ja von klein auf trainiert hat, war auch so semi-professioneller Tennisspieler, aber halt einer der besten Tennistrainer aller Zeiten. Und sein Papa ist
sein Onkel oder sein Vater?
Sein Onkel.
Zwei Onkel.
Genau. Und sein Papa ist halt einer der erfolgreichsten Geschäftsmänner auf Mallorca. So. Und du brauchst ja auch sau viel Geld beim Tennis, um die Trainer dann dir finanzieren zu können. Also die allerwenigsten, wenn dann noch so aus Südamerika, aber auch da nicht, die kommen, die haben es geschafft von unten nach oben, weil Tennis halt sau teuer ist. Vor allen Dingen, wenn du in den Städten spielst, dann brauchst du halt immer die Jahresmitgliedschaft.
Aber warum ist es so teuer? Weil es hat ja eigentlich keine, also zum Beispiel beim Reiten verstehe ich, wenn Dinge teuer sind, weil da ist halt ein anderes Lebewesen, was halt medizinische Versorgung braucht. Aber beim Tennis, wenn dein Schläger kaputt geht, ja, dann kaufst du einen neuen. Ja. Warum ist es so teuer?
Also erstens sind die Schläger schon ziemlich teuer, würde ich sagen. Und vor allen Dingen geht es halt dann um die Jahresmitgliedschaft für so Vereine und für so Tennisclubs, die halt sau teuer sind.
Also sind es eigentlich so Kosten, die so
genau. Also
künstlich.
Es gibt ein Beispiel. Natürlich ist der schwarz, weil Tennis ist bis zuletzt ein richtig weißer Sport gewesen. Nicht nur was die Bekleidung angeht, sondern auch die Hautfarbe. Auch daran sieht man es. Aber Tiafoe ist ein Amerikaner. Der ist in Afrika irgendwo geboren und seine Eltern sind dann mit ihm geflohen in die USA und sein Papa, die haben dann da gewohnt bei so einem Tennisverein, weil sein Papa da der Hausmeister, der durfte dann da arbeiten, hat dann da die Tennis-Facilities gemanagt und dann durfte er halt, hat er immer so heimlich dann, nachdem alle schon weg waren, hat er dann mit so einem Tennisschläger einen Ball gegen die Wand geschlagen und es ist irgendjemandem aufgefallen, wie krass talentiert der ist und dann wurde der halt so gefördert und der ist wirklich einer der aller, ja, so ein Einzelbeispiel, der es wirklich aus einer armen Familie rausgeschafft hat und halt Tennisprofi geworden ist und der ist jetzt auch so eine schwarze Ikone und Michelle und Barack Obama sind bei den US Open bei seinen Spielen, um halt zu zeigen, okay, oder halt auch die Williams-Schwestern, ne, die sind so, ist halt gerade dieser Kinofilm rausgekommen, wo Will Smith völlig zu Unrecht diesen Oscar gewonnen hat, als er den Vater King Richard gespielt hat, der dann eben auch diesen Masterplan im Kopf hatte.
Ach, über Serenas Leben?
Über den Vater, hab genau. Genau, aber auch über
die Williams Schwestern. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass es darüber einen Film gibt.
Ja, genau. Ja. Also, es ist sauteuer und das ist auch so der Unterschied zum Fußball, weil das ist halt wirklich ein Sport, da brauchst du halt kein Geld. Also, du kannst immer irgendwo ein paar Schuhe kriegst du hin und ein Ball hat auch immer jemand dabei und dann geht's halt los. Also die Barriere, um Fußball zu spielen, ist halt viel, viel kleiner und geringer als Tennisspieler zu werden. Und da wollte ich auch darauf hinaus, weil ich finde so Tennisspieler, wenn du die abseits des Platzes anschaust, die sind genauso reich wie Fußballer, aber die sind immer super classy gekleidet. Also die sind wirklich immer, die sind so.
Ja, Fußballer sind ja so ein bisschen die Proleten
genau,
unter den Sportlern.
Genau, bei Fußballern
siehst
du einfach, was passiert, wenn junge Menschen, die einfach viel zu früh viel zu viel Geld bekommen, die haben keinen Geschmack. Also wirklich, ich finde Fußball, wie die teilweise rumlaufen, das ist so lächerlich. Dass die dann.
Es ist ja nicht nur die Optik, sondern auch wenn es um so, ja, so Benehmen-Story oder
genau,
so Peinlichkeiten in der Öffentlichkeit geht.
Ja.
Klar, es ist jetzt nicht nur Fußballer, aber man hört auf jeden Fall diese ganzen seltsamen Geschichten sehr oft von Fußballern
Richtig.
Und nicht so oft von Tennisleuten. Da hörst du eher, wie viel Geld hat der jetzt auf seinem Konto auf den was weiß ich was Inseln.
Ja, aber Tennisprofis sind nie so prollmäßig. Also die sind immer, die wissen das, wie das ist, wenn man Geld hat und die geben damit nicht an, sondern das sind dann, oder die ziehen sich dann auch ganz normal an, halt schon immer irgendwie classy. Messi, aber nie so. Bei Fußball haben wir das Gefühl, die haben gar keine Ahnung, was irgendwie gut aussieht. Es ist Hauptsache, es ist teuer und eine Marke ist offensichtlich irgendwie groß zu sehen. Das ist so.
Also es gab, Fußballer sind so die Rapper, der wie in der Musikszene, wanna, weißt
ja,
du?
Ja, ist so, so neureich. Das ist echt immer wirklich witzig anzuschauen. Naja.
Aber das zu deinem Beispiel nochmal, dass es immer ja irgendwo einen Ball gibt und ein paar Fußballschuhe. Auch beim Fußball musst du ja, um irgendwann bekannt zu werden, irgendwie in den Verein oder ja, Vereinsgebühren zahlen
das,
oder nicht.
Das stimmt, aber das Scouting-System ist halt einfach ein ganz anderes. Das heißt, du wirst da viel schneller entdeckt und die Strukturen, dadurch, dass es, keine Ahnung, Fußball auch schon so lang gibt, die sind so krass gestrickt, dass du eigentlich immer auffällst. Also wenn du.
Meinst du, das ist auch so, weil zu einem Spiel viel mehr teilnehmen als zu einem Tennismatch? Also du hast ja viel mehr Menschen zum Beispiel, die du auch brauchst, um ein Fußballspiel stattfinden zu lassen.
Das kann gut sein, genau. Und ich, und was hat, also was wirklich auffällig ist, so, wenn du viel Geld hast und Tennis spielen möchtest, dann wirst du es vermutlich, wenn deine Eltern dir ganz viel Tennisstunden geben, dann wirst du es, auch wenn du nicht das größte Talent hast, du wirst es auf ein gewisses Niveau schaffen vermutlich, weil das viel Technik ist und auch viel Taktik teilweise. Und wenn du so eine gute Grundausbildung von einem guten Trainer früh genießt, dann wirst du es irgendwie, also wenn du jetzt nicht völlig ein Balldepp bist, ne, aber dann wirst du das schaffen, auf ein vernünftiges Niveau zu kommen. So. Das gibt's beim Fußball nicht. Also beim Fußball bist du entweder talentiert für diesen Sport oder nicht. Es sind ganz eigene Bewegungsabläufe und da kannst du noch so einen guten, also da gibt's ja auch keine Privattrainer, ne? Sondern da gibt's halt einen Mannschaftstrainer. Und,
ja, stimmt.
Und das System ist aber so.
Ja, weil du halt Fußball nicht alleine spielen kannst. Genau, ja. Du kannst nicht zu zweit sagen, ich mache jetzt mal ein Match, sondern du brauchst halt irgendwie da ein paar Mann auf dem Platz. Ja,
aber das System ist viel durchlässiger und genau, weil du sagst, das ist ein Mannschaftssport und wenn da jetzt einer gut ist, dann wird der sofort herausstechen. Dann ist, wenn du gegen eine bessere Mannschaft spielst, ist dann jemand, da fällst du auf und sagt, hey, komm nochmal bei uns zum Training vorbei. Und irgendwann spielst du dann auf einem guten Niveau und dann sind die ganzen, das wird ja schon immer krasser, ne? Früher, da konntest du so ein Miroslav Klose, so mit, ich will jetzt nicht so krass nerdig sein, aber so ein Miroslav Klose, der mit 20 immer noch in der Amateurliga.
Ja, aus Bremen.
Damals Kaiserslautern, hat immer noch in so einer Amateurliga gespielt und ist dann irgendwann da in die erste Liga hochgerutscht. Sowas gibt's heute kaum mehr, weil dieses Scouting-System ist so krass und wenn du mit 13 auffällst, bist du in einem Nachwuchsleistungszentrum bei, keine Ahnung, irgendeinem Bundesliga-Verein, so. Mhm. Und das ist halt beim Fußball viel krasser als beim Tennis.
Okay. Gut, ein kleiner Exkurs in die Sportwelt. Julian, meine erste Frage. Jo. Was brauchst du, damit du dich, oder nee, anders, nicht was brauchst, sondern woran merkst du, dass du dich irgendwo sehr wohl fühlst? Gibt es da so eine Art Indikator, wo du merkst, ach ja, krass, ich scheine mich hier sehr wohl zu fühlen im Vergleich zu woanders?
Ich rede dann vermutlich viel.
Du redest dann viel?
Ja. Ja, aber glaubt man nicht, aber zum Beispiel jetzt da, als mein Papa diesen Geburtstag gefeiert hat, da waren viele Menschen da, die ich nicht kannte. Und ich weiß, wenn man 3 Podcasts und eine tägliche Radiosendung hat, steht man im Verdacht, dass man gerne redet. Und ich rede auch gerne, so vor allen Dingen im beruflichen Kontext, aber wenn was Privates ist, dann bin ich auch einfach mal froh, wenn ich die Schnauze halten kann.
Wenn man nicht reden
genau.
muss, ja, kenne ich ja.
Und dann das haben wir, glaube ich, beide, manchmal vor allen Dingen, wenn man dann auf so einer Feier ist, wo man das Gefühl hat, okay, der Mensch, dem würde das jetzt was bedeuten, wenn da jetzt gute Stimmung reinkommt, dann fühle ich mich auch meistens immer dazu animiert, jetzt irgendwas zu sagen oder sich Leute unterhalten oder so. Mhm. Aber eigentlich bin ich saufroh, wenn ich nur mal irgendwo zuhören kann oder mal nicht andauernd reden muss. Und ich finde es auch total süß, denn die haben mich dann auch ewig nicht mehr gesehen, so die Freunde meiner Eltern, und die kommen dann natürlich zu mir her und stellen mir dann Fragen zu meinem Beruf und zu meinem Leben in Berlin. Aber eigentlich habe ich überhaupt keinen.
Aber es nervt schon
genau,
dann manchmal,
überhaupt
oder?
Keine Lust darauf, so, weil ich halt qua Beruf so viel rede. Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, es macht mir gerade total Spaß zu reden, dann stimmt die Company. Also dann muss ich nicht nachdenken, wie komme ich jetzt da an oder so. Und dann rede ich gerne und dann macht mir das Spaß und dann lache ich vor allen Dingen auch viel. Also dann merke ich das immer daran, dass es ein guter Abend ist, dass ich viel gequatscht habe, aber nicht nur ich, sondern halt alle, so, ne? Und man hat dann so seine Anekdoten und lacht viel und dann weiß ich immer, okay, ich habe mich richtig, richtig wohl gefühlt. Das heißt nicht, dass ich mich nicht wohlfühle, wenn ich nicht viel rede, aber dann fühle ich mich nicht so wohl. Ja.
Ja, gut. Okay, ich werde mal drauf achten in Zukunft,
und
wie
du?
Viel du redest. Bei mir ist es was ganz anderes, weswegen auch die Frage zustande kam. Mir ist es nämlich bei mir selbst aufgefallen, und zwar ist es Barfußlaufen.
Aha.
Ich habe gemerkt, dass ich erst barfuß irgendwo laufen kann, wenn mir der Ort wahrscheinlich wirklich so eine Art Sicherheitsgefühl gibt. Und ich bin halt hier im Haus super lange nicht barfuß gelaufen. Und ich habe es jetzt letztens das erste Mal zufällig, glaube ich, einfach gemacht und so mich reingehorcht, was das gerade für ein Gefühl ist, weil ich halt merke, gerade wenn du in so einem Haus jetzt wohnst, wo andere Menschen mal gelebt haben, dann du übernimmst ja auch Dinge, die sie benutzt haben. Also so zum Beispiel diese alte Kommode, die wir noch haben, die hier vorher schon stand. Oder der Fußboden, wo vorher andere Menschen draufgelaufen sind. Irgendwie war das immer so ein Gefühl von trotzdem noch zu Besuch sein. Und es war noch nicht so richtig das Gefühl von, das ist jetzt meins. Und ich konnte nicht so richtig diese Stoffschicht entfernen zwischen Haus und mir. Mhm. Und als ich es dann gemacht habe, oder auch jetzt zum Beispiel sitze ich hier auch gerade barfuß, war das wie so ein nächster Step in so einer Beziehung vom Gefühl her. Also wie so eine Art mehr Sicherheit zu bekommen und mehr Berührungspunkte. Und ich freue mich jetzt schon auf das Gefühl, wenn es dann vielleicht in 1-2 Jahren eintritt, was ich dann irgendwann in unserer alten Wohnung hatte, dass es wirklich die Heimat geworden ist. Weil am Anfang, ich glaube, das dauert auch. Ja, das ist vielleicht deine neue Wohnung oder dein neues Haus oder was auch immer, aber es ist noch nicht so richtig organisch so in dich übergegangen. Und das hat bei unserer alten Wohnung, glaube ich, 3 Jahre gedauert, bis es wirklich dieses Zuhause war. Mhm. Und hier ist es immer noch so, dass man, ja, es ist mein Haus und man wohnt auch hier und so, aber es ist noch nicht so zu 100%. Bei dir klingelt es gerade,
ja,
ne?
Ja, red mal
Geh
bitte
mal
weiter.
Schnell zur Tür. Ja, ich rede weiter, ist kein Problem. Ein Gedanke dazu übrigens noch. Ich frage mich auch, ob das vielleicht daran liegt mit diesem Heimatsgefühl, wie sehr man das natürlich zu seinem eigenen macht. Also ich glaube zum Beispiel, dadurch, dass wir auch in der Wohnung früher, wir haben die Küche neu gemacht, das Bad, wir haben Bilder aufgehangen, die wir irgendwie mochten, auch wenn man jetzt dafür Nägel in die Wand kloppen musste. Aber ich glaube, je mehr man so einen Ort zu etwas macht, was man wirklich so will, umso schneller kann sich so ein Heimatgefühl einstellen. Weil wenn ich die ganze Zeit in der Wohnung wohne, wo ich keine Gardinenstangen aufhänge, weil ich mir sage, ja scheiße, da muss ich das Loch hinterher zumachen. Und unterbewusst gucke ich deswegen ständig zum Fenster, ob mich jemand gerade beobachtet, während ich mich umziehe oder wenn ich nackt durch die Wohnung laufe, ob dann jemand reinschauen kann. Dann fährt man ja die ganze Zeit oder man lebt so die ganze Zeit mit so angezogener Handbremse in seinen eigenen 4 Räumen, die ja eigentlich der Platz sein sollten, an dem man so sein kann, wie man ist. Und Julian kann offensichtlich absolut so sein, wie er ist. Wer war das? Ihr habt super laut gesprochen.
Ja, bei mir sind gerade Handwerker da, weil unsere...
Nein!
Unser 3 an der Stück, an der Stück, weil unser Balkon wird neu gemacht. Die sind jetzt auch hier in der Hörweite.
Deshalb, gehst du jetzt weg, weil es unangenehm ist?
Würde ich jetzt kurz, kannst du die letzten 10 Minuten noch alleine machen? Weil ich glaube, ich werde jetzt gerade gebraucht.
Ja, die mach ich noch alleine.
Jana,
ist kein Problem.
Liebe Grüße.
Julian,
schreibe per
ich bin gespannt
zurück,
auf neue Handwerker-Stories.
Ja, ich auch. Bin ganz aufgeregt, wirklich.
Gut, viel Erfolg, Julian.
Ciao,
viel Erfolg.
Taylor, tschüss. Ihr Lieben. Ey, hört an Fall, weil so viel Kinderstrafrecht ist draußen.
Tschüss. Das finde ich jetzt super spannend. Ich bin so gespannt. Julian hört jetzt nebenbei noch zu mit seinem Mikro, was Julian für neue Handwerk-Stories erzählen wird, weil die sind gerade auch so richtig reingepoltert gekommen. Ich habe es hier so im Kopfhörer gehört. Schönen guten Morgen und so. Und jetzt, ich glaube, das sind auch mehrere. Julian bietet jetzt gerade auch was zu trinken an. Zutage. Aber ich finde es immer komisch, wenn man in seinen eigenen 4 Wänden dann eben auch so fremde Menschen hat. Das passt noch zum Thema, weil man sich ja dann irgendwie ganz anders verhält. Ich bin dann zum Beispiel auch so bei Putzfrauen, ne? Ich hatte früher zum Beispiel in der alten Wohnung, hatte ich auch mal so 2 Mädels, die da geputzt haben. Und ich habe dann dummerweise früher angefangen, nochmal aufzuräumen zu putzen, bevor die kommen zum Putzen. Was ja absolut keinen Sinn ergibt, weil dafür zahle ich die ja. Aber man möchte ja nicht, dass diese Person, die so eine Dienstleistung dann für einen ausführt, dass die dann irgendwie denkt, dass man dreckig ist oder so. Aber ich glaube, so ist es mit Handwerkern auch. Also wenn ich Handwerker da habe, ich räume dann nochmal schnell auf vorher und mache dann alles so ordentlich und so, damit die auf jeden Fall ein gutes Bild von einem haben. Und ich will am Ende des Tages, damit könnt ihr uns mal schreiben, wenn sich unter euch Handwerker und Handwerkerinnen befinden, ich will nicht wissen, was die schon alles für Geschichten erlebt haben. Also ich weiß, ein ganz, 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 ganz früherer Ex-Freund von mir, wirklich, dass es schon gar nicht mehr war, so lange ist das her, der war Maler und Lackierer. Und was der teilweise erzählt hat, wenn er da irgendwo zu einem Kunden kam, so eine Frau, die einfach komplett nackt die Tür geöffnet hat und dann der Meinung war, sie orgert sich da noch mal eben einen kleinen Maler, der da noch mal eben drüber wischt, so ungefähr. Also echt krasse Stories. Und ja, ich glaube, Julian wird solche Stories jetzt heute nicht erleben, aber ich bin sehr gespannt auf das, was er erzählt. In diesem Sinne Schön, dass ihr uns zugehört habt. Schön, dass ihr weiterhin Antenne Allmann treu seid. Ich werde jetzt gleich zum Arzt fahren, um genauer zu sagen, zum Frauenarzt. Davon werde ich Julian dann in unserer nächsten Folge mal detailliert berichten. Und ich hoffe, ihr habt soweit eine schöne Restwoche noch. Macht euch ein schönes Wochenende. Wetter soll ja geil werden. Genießt es auf jeden Fall. Sagt, dass es uns gibt. Gebt uns gerne 5 Sterne auf Apple Podcasts und auf allen anderen Plattformen, wo ihr uns hört. Und bis ganz bald. Wir haben euch ganz arg lieb. Die Jana und der Julian. Tschüss.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.